Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels im Studio. Guten Abend. Regelmäßig Kabinettsklausuren im Gästehaus der Bundesregierung auf Schloss Meseberg abzuhalten, das ist schon lange zur Tradition geworden. Diesmal standen die Themen Digitalisierung und Beitragsentlastung im Vordergrund, mehr dazu gleich. Außerdem in den kommenden 30 Minuten Verstoß. Der Bundesrechnungshof hält Verkehrsminister Scheuer in Sachen Pkw-Maut Verletzung des Vergaberechts vor. Versäumnis. Im Skandal um Bakterienverseuchungen bei einem hessischen Wursthersteller bilanziert der Untersuchungsbericht breites Kontrollversagen. Verschiebung. Angesichts der anhaltenden Gewalt in Hongkong erwägt die Führung offenbar, die anstehende Kommunalwahl neu zu terminieren. Und unsere Reihe Hintergrund ab 18.40 Uhr befasst sich mit der gerichtlichen Bewertung von K.O.-Tropfen bei Sexualdelikten. Eigentlich wollte die Koalition aus SPD und Union auf ihrer Koalitionsklausur in Brandenburg ja das Gesetz über den Kohleausstieg auf den Weg bringen. Doch das musste verschoben werden, da die Regierung über die Frage, wie weit Windräder von bewohntem Gebiet entfernt sein müssen, keine Einigung erreicht hat. Deshalb rutschte stattdessen der Ausbau der digitalen Infrastruktur ganz in den Vordergrund. Katharina Hamberger.
Es sei ein konstruktives Arbeitsklima gewesen.
Da kann man was hinkriegen.
So kurz und knapp fasste Finanzminister Olaf Scholz die 2 Tage Kabinettsklausur in Meseberg zusammen. Diese Klausur, sie stand vor allem im Zeichen der Digitalisierung. So wurde über Kryptowährung gesprochen, über die digitale Verwaltung und ein Paket zum Mobilfunkausbau wurde beschlossen. Dabei geht es vor allem um das Abdecken sogenannter weißer Flecken, also wo maximal 30 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stehen oder es keinen Empfang gibt und wo es für die Mobilfunkanbieter wirtschaftlich nicht lukrativ ist, einen Mobilfunkmasten zu bauen. 5.000 Masten sollen über eine staatliche Infrastrukturgesellschaft aufgestellt werden können. 1,1 Milliarden Euro will die Bundesregierung bis 2024 dafür in die Hand nehmen. Das Ziel, eine Abdeckung mit mobilem Internet von 97,5% in der Fläche und eine Haushaltsabdeckung von 99,95%.
Vor uns liegt viel Arbeit, sowohl im Hardwarebereich, wenn ich das so sagen darf,
meinte die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Abschlusspressekonferenz. Allerdings sollen beim Mobilfunkausbau den Großteil zunächst die Anbieter selbst übernehmen. So war die Ersteigerung der 5G-Frequenzen, also dem besten Mobilfunkstandard, an Auflagen für die Anbieter geknüpft. So müssen unter anderem bis 2022 alle Bundesautobahnen mit 100 Mbit pro Sekunde versorgt sein, bis Ende 2024 auch alle Bundesstraßen und alle Landes- und Staatsstraßen mit 50 Mbit pro Sekunde. Auch in der Bahn soll es in Zukunft möglich sein, unterbrechungsfrei zu surfen und zu telefonieren. In den kommenden 2 Jahren müssen die Mobilfunkanbieter außerdem dafür sorgen, dass 99% der Haushalte in jedem Bundesland mit LTE-Standard, also 4G, versorgt sind. Eine Verpflichtung, die jeder erfüllen müsse, sagte Finanzminister Scholz. Er räumte jedoch auch ein:
Wenn wir früher etwas härter gewesen wären, hätten wir heute auch eine bessere Qualität der Mobilfunkversorgung in Deutschland.
Oder wie es der für die digitale Infrastruktur zuständige Verkehrsminister formulierte, es gibt Nachholbedarf für die Bundesregierung. Der Bund will zudem unter anderem gemeinsam mit den Ländern und Kommunen prüfen, wie Genehmigungsverfahren für Mobilfunkmasten beschleunigt werden könnten. Beim Mobilfunkausbau geht es zunächst vor allem um 4G bzw. LTE, also die Stufe unter 5G. Der höchste Standard wird zunächst vor allem für Unternehmen, Industrie oder ausgewählte Modellprojekte interessant sein.
Wir brauchen ja sozusagen den Grundstock, um 5G dann ausrollen zu können. Das heißt, da wo 4G noch nicht vorhanden ist, muss es ausgebaut werden. Das dient aber dem gleichen Prozess,
meinte die Bundeskanzlerin. Kritik kommt von der Opposition. So forderte die Grünen-Politikerin Margit Stump Unterstützung für die Unternehmen, aber auch noch strengere Auflagen.
Viele Bürgerinnen und Bürger haben ja deswegen keine Versorgung, weil genau ihr Mobilfunkbetreiber an einem Standort nicht vertreten ist, den es bereits gibt. Das Thema lokales Roaming verpflichtend zu machen, damit jeder unabhängig vom Versorger dann an einem bereits vorhandenen Standort eine Versorgung hat, das wird überhaupt nicht angegangen,
sagte Stump unserem Hauptstadtstudio. Anke Domscheit-Berg, die für die Linke im Bundestag sitzt, kritisiert außerdem, dass falsche Kriterien festgeschrieben worden seien.
Zum Beispiel, dass man nach wie vor von Haushalten statt von Fläche redet. Also auch die 98%, die bei der Versteigerung reingeschrieben worden sind, oder jetzt die 99, auf die man sich geeinigt hat. 99% der Haushalte, das sind immer noch fast 1 Million Menschen,
die nicht versorgt seien. Das betreffe dann kleine Dörfer, die dann nach wie vor offline seien, so Domscheit-Berg im Deutschlandfunk.
Katharina Hamberger. Und neben Digitalisierung brachte die Bundesregierung in Meseberg auch eine konkrete Entlastung für Sozialbeitragszahler auf den Weg. Union und SPD wollen den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung zum neuen Jahr um 0,1 Prozentpunkte absenken. Daneben sollen auch die Bezieher kleiner und mittlerer Betriebsrenten künftig geringere Krankenkassenbeiträge zahlen müssen. Wie das funktioniert, erklärt Frank Kapellan.
Doppelverbeitragung. Sie wird nicht abgeschafft, aber entschärft. Bisher gilt, wer als gesetzlich Versicherter zusätzlich eine Betriebsrente erhält, muss darauf den vollen Krankenversicherungsbeitrag zahlen, also sowohl den Arbeitnehmer- als auch den Arbeitgeberanteil. Betroffen sind davon auch Einmalzahlungen aus Pensionskassen oder Versorgungswerken. Vom 1. Januar an soll nun ein Freibetrag von 159,25 € monatlich gelten. Wer nicht mehr Betriebsrente bekommt, bleibt von Krankenversicherungsbeiträgen verschont. Renten bis zu 318 € im Monat dürfen nur mit dem halben Krankenversicherungsbeitrag belastet werden.
Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Fortschritt, der in dieser Hinsicht zur Zuversicht und Zukunftsorientierung dazugehört.
Meint Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD. 60% der Betriebsrentner könnten von der Neuregelung profitieren, schätzt Gesundheitsminister Jens Spahn. Eine jahrelange Debatte über Ungerechtigkeiten bei der Betriebsrente wird nun beendet, meint der Christdemokrat und lobt den Kompromiss.
Ein Drittel der Betriebsrentner wird weiterhin keine Beiträge zahlen. Ein weiteres Drittel etwa wird maximal den halben Beitragssatz zahlen. Und ein weiteres gutes Drittel der Betriebsrentner wird zumindest mal um 300 € im Jahr entlastet. Aber ja, wer eine hohe Betriebsrente hat, wird ein Stück weniger entlastet als diejenigen mit geringeren Betriebsrenten.
Die Gesamtkosten der Entlastung werden auf 1,2 Milliarden Euro beziffert. 2020 sollen sie komplett aus der Liquiditätsreserve der Kassen beglichen werden, bis 2023 zum Teil, danach allerdings vollständig von den Beitragszahlern. Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD hatte für seine Partei schon lange auf eine Neuregelung gedrängt. Wenn die Politik wolle, dass die gesetzliche Rentenversicherung ein zweites Standbein erhalte, müsse sie auch für die entsprechende Attraktivität der Betriebsrente sorgen.
Das ist wichtig, dass Betriebsrentnerinnen und Rentner mehr Geld zur Verfügung haben. Aber es stärkt vor allen Dingen, was mir als Betriebsrentenminister wichtig ist, das Vertrauen auch in die betriebliche Altersvorsorge.
Auch Gesundheitsminister Jens Spahn spricht von einem Signal an die junge Generation. Altersvorsorge lohnt sich. Eine vollständige Abschaffung der Doppelverbeitragung allerdings bleibt Zukunftsmusik. Und bei der Pflegeversicherung gibt es für Betriebsrentner keine Entlastung. Sozialdemokrat Hubertus Heil spricht dennoch von einem großen Schritt.
Und zum Zweiten, finde ich, muss man, wenn man einen Kompromiss gefunden hat, in der Politik sich angewöhnen, auch zu Kompromissen zu stehen.
Neben den Entlastungen für Betriebsrentner beschloss das Kabinett zum 1. Januar 2020 auch eine Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages von 2,5 auf 2,4%. Ab 2023 allerdings ist ein Anstieg auf 2,6% bereits wieder beschlossen.
Frank Kapellan. Hat Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU bei der Planung der später gescheiterten Pkw-Maut durch vorzeitige Vertragsabschlüsse mit Betreibern Regeln verletzt und millionenschweren Schaden angerichtet? Das beschäftigt mittlerweile sogar einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Und nun wird die Situation für Scheuer noch prekärer, denn der endgültige Bericht des Bundesrechnungshofs dazu belastet ihn erneut schwer, meldet Theo Gers.
Keine Entwarnung für Verkehrsminister Andreas Scheuer bei der Pkw-Maut. Im Gegenteil, nun ist es amtlich. Minister und Ministerium haben beim Abschluss der Mautverträge gegen das Haushaltsrecht massiv verstoßen. Das schreibt der Rechnungshof in seinem endgültigen Prüfbericht. Und dass die Rechnungsprüfer an diesem vernichtenden Urteil festhalten, ist die eigentliche Nachricht. Denn der Bundesrechnungshof hatte, wie es üblich ist, den Entwurf für seinen Bericht Anfang November an das Ministerium geschickt, damit Scheuer dazu Stellung nehmen konnte. Doch entkräften konnte er die Vorwürfe nicht. Zitat:
Der Bundesrechnungshof hat die Stellungnahme berücksichtigt und gewürdigt. Er bleibt bei seiner Kritik.
Und die hat es in sich. Erster Vorwurf: Scheuer hat die Mautverträge Ende letzten Jahres abgeschlossen, ohne den Ausgang eines Klageverfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof abzuwarten. Und das Ministerium konnte dem Rechnungshof keine Unterlagen vorlegen, ob und wie es das Risiko eines Scheiterns der Maut bewertet hat. Mit anderen Worten, der Vorwurf, Scheuer habe die Verträge unterzeichnen lassen, ohne endgültige Rechtssicherheit zu haben, steht weiter im Raum. Nachdem der EuGH im Juni die Maut kippte, drohen nun Schadenersatzzahlungen, sagt Sven-Christian Kindler von den Grünen.
Andreas Scheuer wollte nicht warten auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Er hat alles auf eine Karte gesetzt und gezockt. Vereinfacht gesagt ist der fiktive Gewinn der Pkw-Mautfirmen über 12 Jahre angesetzt. Und es geht hier um Zahlungen von 380 Millionen bis 500 Millionen Euro,
die am Ende verloren sein könnten. Ein zweiter Vorwurf der Rechnungsprüfer: Scheuer hatte nur eine haushaltsrechtliche Ermächtigung, Mautverträge bis zu einer Höhe von knapp 2 Milliarden Euro abzuschließen. Das letzte Angebot der Betreiber lautete aber auf 3 Milliarden Euro. Um es passend zu machen, wurden etliche Zusatzleistungen erst einmal wieder herausgenommen, obwohl sicher war, dass diese Kosten später anfallen würden.
Gezielt ist damit das Haushaltsrecht gebrochen worden, das klar machen muss, dass natürlich Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit gelten müssen und dass der Haushaltsausschuss die Gelder bewilligt und nicht das Ministerium. Hier hat Andreas Scheuer ganz gezielt den Deutschen Bundestag getäuscht und belogen und das wusste er auch.
Für Sven-Christian Kindler bleibt deshalb nur eine Konsequenz.
Wir erwarten von jedem Bürger, dass er sich in Recht und Gesetz hält. Der Rechnungshof hat jetzt ein vernichtendes Urteil gefällt. Andreas Scheuer hat gezielt gegen das Haushaltsrecht und in mehreren Fällen gegen das Vergaberecht verstoßen. Ein Minister, der Gesetze bricht, der ist aus meiner Sicht nicht mehr zu halten. Ich erwarte jetzt, dass die Kanzlerin Andreas Scheuer umgehend als Verkehrsminister entlässt. Das ist überfällig.
Aus dem Regierungslager war dazu nichts zu hören. Bisher halten die Kanzlerin und die CSU aber an Scheuer fest. Deshalb werden die Vorwürfe gegen den Verkehrsminister, bei der Maut sehenden Auges mehrere hundert Millionen Euro in den Sand gesetzt zu haben, weiter das Bild dieser Regierung in der Öffentlichkeit trüben. Denn Ende des Monats soll der Untersuchungsausschuss zur Maut seine Arbeit aufnehmen, den Grüne, Linke und FDP bereits beantragt haben.
Theo Geers zum neuen Stand rund um die Pkw-Maut. Auch wenn viele Menschen versuchen, Plastikverpackungen zu reduzieren und auf Mehrweg setzen, spiegelt sich das derzeit noch nicht in messbaren Erfolgen wider. Das Umweltbundesamt hat Zahlen veröffentlicht. Danach sind in einem Jahr 18,7 Millionen Tonnen Verpackungsmüll angefallen. Eine Rekordzahl. Fast die Hälfte davon verursachen Privathaushalte. Der einzige Trost: Die Zahl ist von 2017, sodass später eingeleitete Maßnahmen zur Müllreduzierung noch nicht erfasst sind. Doch die Notwendigkeit zum Umdenken bleibt auch so. Barbara Schmidt-Matern.
Den Mittagssnack in Styropor, den Kaffee im Wegwerfbecher, die Zahnpasta im Pappkarton. Verbraucher und Industrie teilen sich gemeinsam die Verantwortung für den riesigen Verpackungsmüllberg. Der jahrelange Wirtschaftsboom ist ein Grund, vielmehr noch spielen aber unsere modernen Lebensgewohnheiten eine wichtige Rolle.
Gerade bei den privaten Endverbrauchern sehen wir auch Trends, wie den Trend zu kleineren Haushaltsgrößen, Einpersonenhaushalte, Seniorenhaushalte nehmen zu.
Sagt Gerhard Kotschig vom Umweltbundesamt, einer Unterbehörde des Bundesumweltministeriums. Heutzutage finde sich im gelben Sack oder der gelben Tonne viel mehr Verpackungsmüll von Lebensmitteln und Getränken als früher, fügt Kotschig hinzu. Besonders negativ wirkt sich auch der grassierende Onlinehandel mit seiner Menge an Karton und Plastik aus. Hinzu kommen unnötige Verpackungen, wie etwa die Handcreme in der Pappschachtel. Das größte Problem jedoch sind Plastik und andere Kunststoffe.
Zum Beispiel bei Lebensmitteln braucht man teilweise eine Barriereschicht drin. Und wenn da mehrere Kunststoffe miteinander zusammengefügt sind, dann können die manchmal nicht miteinander hochwertig recycelt werden. Manche Hersteller färben ihre Verpackungen schwarz mit Rußfarben und dann können die Sortieranlagen nicht mehr erkennen, aus was für einem Kunststoff das Produkt entsteht. Und solche Kunststoffe können dann auch nicht recycelt werden.
Erklärt der Verpackungsexperte vom Umweltbundesamt, das seinen Bericht für das Jahr 2017 heute vorgestellt hat. Neuere Zahlen liegen bislang nicht vor. Die Bundesregierung verweist unterdessen auf Gegenmaßnahmen, die man schon eingeleitet habe, etwa das Plastiktütenverbot oder auch höhere Gebühren für allzu aufwendige Verpackungen. In der Europäischen Union gilt zudem ab dem Jahr 2021 ein Verbot unter anderem für Plastikbesteck und Luftballonstäbe. Die Opposition Koalition in Berlin hält all das aber für nicht ausreichend.
Unser Wirtschaftssystem muss umgebaut werden zu einer wirklichen Kreislaufwirtschaft, wo Rohstoffe, wo Materialien, die eingesetzt werden, alle auch im Kreis zirkulieren müssen.
Das heißt, dass sie in Einzelteile wieder zerlegt und recycelt werden können. Das fordert Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock.
Hier braucht der Markt vernünftige Regeln. Das betrifft dann am Ende alle Rohstoffe, sei es nun in Form von seltenen Erden innerhalb von Batterien oder auch Baustoffe und natürlich erst recht fossile Rohstoffe. Und deswegen unser Grundansatz mit einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft, die basiert auf einer Kreislaufwirtschaft.
Bislang bleiben zwei Probleme jedoch ungelöst. Die Quote des angelieferten Mülls ist in den Recyclinganlagen zwar hoch, aber längst nicht alles kann wiederverwertet werden. Viele Materialien sind einfach zu schmutzig oder aus anderen Gründen nicht verwertbar. Müll von vornherein zu vermeiden, hält das Umweltbundesamt daher für die beste Strategie.
Barbara Schmidt-Matern. Mehrere Monate dauerte es, bis die schweren Hygienemängel beim hessischen Wursthersteller Wilke von den zuständigen Behörden erkannt wurden. Bis dahin waren Wurstwaren mit gefährlichen Bakterienkeimen in den Handel gelangt. Mehrere Todesfälle werden mit dieser Listerienverseuchung in Zusammenhang gebracht. Heute legte die hessische Verbraucherschutzministerin Hinz von den Grünen den Abschlussbericht vor. Der listet Kontrollversagen der Behörden an vielen Stellen auf. Oder, wie es unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann formuliert,
multiples Informations-, Melde- und Kontrollversagen auf allen Ebenen. Vom Produzenten über die kommunale Lebensmittelüberwachung sowie die Landesfachaufsicht bis zum Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. So stellt sich der hessische Wurstskandal für Außenstehende dar. Bei der Firma versagte das Eigenkontrollsystem, offenbar aufgrund krimineller Energie, konstatiert Ressortchefin Priska Hinz.
Ich kann das nicht am Ende entscheiden. Es überprüft ja die Staatsanwaltschaft aus gutem Grund, ob da was dran ist, ob das Verhalten strafbar war.
Gegen den Wilke-Geschäftsführer, der sich auf Mallorca aufhalten soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung. Doch wie konnten Schimmel und Verwesungsgeruch im Betrieb sowie die Listerien, also Bakterien, in den ausgelieferten Wurstwaren den Behörden so lange entgehen? Obwohl bekannt war, dass Wilke-Wurst in Krankenhäusern und Seniorenheimen von abwehrgeschwächten Menschen verzehrt wird. Wie konnte die Lebensmittelüberwachung des Landkreises bei einem hochkomplexen Verarbeitungsbetrieb mit Export in 23 Länder von der vorgeschriebenen monatlichen Kontrolle 2018-19 zur vierteljährlichen übergehen? Versehentlich, wie der Landkreis laut Priska Hinz behauptet. Doch die Ministerin erntet Kopfschütteln. Findet sie das plausibel? Oder wollte der Kreis einen wichtigen Betrieb vielleicht schonen? Hinz wehrt ab.
Dass fachlich versierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Veterinärbehörde das aus politischem Gusto machen, kann ich mir schlecht vorstellen. Für mich ist jetzt wichtig, dass wir die Konsequenz daraus ziehen, dass so etwas künftig nachgehalten wird und von der Fachaufsicht auch bemerkt werden kann.
Die Organisation Foodwatch hält hessenweite Kontrollen durch eine politisch unabhängige Landesbehörde für nötig. Denn die kommunalen Behörden seien einem permanenten Interessenkonflikt zwischen lokaler Wirtschaftsförderung und unabhängigen Betriebskontrollen ausgesetzt. Umweltministerin Hinz kontert, sie wolle die sogenannte Taskforce Lebensmittelsicherheit stärken.
Das ist ja eine Landeseinrichtung, die entsprechend die Betriebe auch unangekündigt kontrollieren kann. Das wird jetzt nicht der Endpunkt sein, wo wir sagen, also darüber hinaus geht gar nichts mehr, sondern wir stärken sie jetzt. Und wenn weitere Erkenntnisse kommen, dann werden wir dies sicher einbinden.
Vor Weihnachten würden Kriterien für unangekündigte Kontrollen erarbeitet, fuhr Hinz fort. Ende November gibt es eine Anhörung im Umweltausschuss des Wiesbadener Landtags. Dort wird ein Gesetzentwurf aus dem Ministerium erörtert. Dieser soll der ministeriellen Fachaufsicht Weisungsbefugnis gegenüber kommunalen Überwachungsbehörden erteilen.
Anke Petermann zum Wurstskandal in Hessen. ins Ausland. In der vergangenen Nacht ist in Hongkong die Gewalt erneut eskaliert. Straßenschlachten zwischen Polizei und Demonstranten rund um die Polytechnische Universität prägten das Bild. Der harte Kern der Protestbewegung gibt sich unnachgiebig, ebenso wie die Regierung. Einigung ist nicht in Sicht. Nun könnte die anstehende Bezirkswahl neu terminiert werden. Birgit Eger.
Eine Verschiebung der Wahl sei eine schwerwiegende Entscheidung, sagte ein Regierungsvertreter im Hongkonger Rundfunk RTHK. Aber die Wahlen müssten sicher und ordentlich durchgeführt werden können. Dazu müsse die Gewalt aufhören und die blockierten Straßen müssten freigegeben werden. In den letzten Tagen war in den verschiedenen Medien immer wieder diskutiert worden, ob die Kommunalwahl angesichts der anhaltenden Proteste überhaupt stattfinden kann. Den Spekulationen hatten die Behörden aber regelmäßig widersprochen. Geplant ist, am kommenden Sonntag die Hongkonger Stadtteilvertreter zu wählen. Der politische Einfluss der Bezirksräte ist zwar begrenzt, aber ein Sieg der prodemokratischen Parteien könnte ein wichtiges Symbol für die Menschen sein, die seit Juni regelmäßig in den Straßen demonstrieren. Eine Symbolfigur der Bewegung, Joshua Wong, ist als Kandidat für die Kommunalwahlen ausgeschlossen worden. Als Grund hatten die Behörden angegeben, der 22-Jährige setze sich indirekt für die Unabhängigkeit Hongkongs ein. Auch am Montag hatte es wieder gewalttätige Auseinandersetzungen der Hongkonger Polizei mit Studenten an der Polytechnischen Universität gegeben. Etwa 600 Studenten sollen sich noch auf dem Gelände verschanzt haben, berichtete die Hongkonger Zeitung South China Morning Post. Die Polizei forderte alle auf, sich zu ergeben. Wer jetzt noch auf dem Campus sei, wurde als Unruhestifter eingestuft und festgenommen. Zahlreiche Studenten wurden bei dem Versuch, von dem Gelände zu fliehen, von der Polizei festgehalten. Seit dem Beginn der Demonstrationen in Hongkong sind fast 4.500 Menschen festgenommen worden, im Alter von 11 bis 13 Jahren. Das teilten heute die Polizeibehörden mit. Einige Demonstranten werden beschuldigt, gegen das Vermummungsverbot verstoßen zu haben. Doch dieses Verbot hat das Gericht in Hongkong heute für verfassungswidrig erklärt. Das Gesetz verletze die fundamentalen Rechte der Bürger.
Birgit Eger. Mit der Lage in Hongkong befasst sich heute auch unser Podcast Deutschlandfunk der Tag. Er steht seit 1,5 Stunden online und dazu auch einer unserer Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. US-Medien, unter anderem die New York Times, berichten heute über iranische Geheimdienstdokumente, die ihnen zugespielt worden seien. Diese Unterlagen würden den starken Einfluss Irans im Nachbarland Irak belegen. Das stützt einen Vorwurf der Demonstranten im Iran. Seit Tagen verlangen sie von ihrer Regierung unter anderem, teure Interventionen in der Region zurückzufahren, stattdessen der heimischen Wirtschaft zu helfen. Was aus dem Iran rund um die Proteste gegen Benzinpreisanstieg und schlechte Versorgung herausdringt, fasst Christian Buttgereit zusammen.
Nichts Genaues weiß man nicht über die Lage in Iran. Das Internet ist immer noch lahmgelegt, nun seit etwa 48 Stunden, doppelt so lange wie angekündigt. Das macht es zum einen schwer, sich zu Protesten zu verabreden und zum anderen zu erfahren, dass es überhaupt welche gibt. Der Staat reklamiert die Deutungshoheit für sich. General Gholam Reza Soleimani von dem paramilitärischen Basiji, einem Arm der Revolutionsgarden, bezeichnet die Proteste als amerikanische Verschwörung. Die Iran aber habe erfolgreich abwenden können. Glücklicherweise hatten wir gestern bereits eine relativ gute Situation im ganzen Land. Heute ist die Situation richtig gut. Fast alle Drahtzieher der Proteste konnten identifiziert und festgenommen werden. Auch dieses Mal hatten die Amerikaner keinen Erfolg. Sie können sich eine weitere Niederlage zurechnen. Die relativ gute Situation gestern hörte sich abends in Teheran etwa so an. Nieder mit Khamenei, rufen die Demonstranten. Ihre Wut richtet sich gegen den geistigen Führer Irans, Ayatollah Ali Khamenei. Er hatte sich hinter die Erhöhung der Benzinpreise gestellt, zu einem Zeitpunkt, als es noch gut möglich gewesen wäre, dass die Entscheidung zurückgenommen wird. Auch heute, wie hier an einer Straße in Isfahan, brannten Transparente mit dem Konterfei des politischen und geistlichen Oberhauptes, während Motorräder daran vorbeirauschten. Vandalismus, der von den USA unterstützt wurde, regte sich Parlamentspräsident Ali Larijani über einen Tweet von US-Außenminister Mike Pompeo auf. Wenn der unverschämte US-Außenminister es offen unterstützt, wenn das Eigentum der Leute in Brand gesteckt wird und das, ohne sich zu schämen, Unterstützung für das iranische Volk nennt, dann zeigt er sein scheinheiliges Verhalten gegenüber der iranischen Nation. Und er beweist, dass die USA keine andere Absicht haben, als die Sicherheit des Landes durcheinander zu bringen und die Interessen der Nation in Brand zu setzen. Die Zahl der Brände ist nicht registriert, wohl aber die Zahl der Todesopfer. Offiziellen Angaben zufolge stagniert sie seit Samstagmorgen bei 2, einem Demonstranten und einem Polizisten. Medien, die der außerparlamentarischen Opposition in Iran nahestehen, sprechen hingegen von mehr als 60 Toten in 10 Städten. Insgesamt habe sich der Protest auf mehr als 100 Städte ausgedehnt. Allein seien in Karaj in der Nähe Teherans seien 19 Demonstranten getötet worden, meldet die Internetseite irannewswire.org. In der Hauptstadt hatten sich heute Mittag unter anderem am Großen Bazar viele Sicherheitskräfte positioniert. Der riesige Bazar und seine Händler gelten als Seismographen für die Stimmung im Land. Heute blieb es dort bislang ruhig. Die Regierung Rouhani versucht derweil, den Widerstand mit weicheren Mitteln zu brechen. Millionen von bedürftigen Familien sollen noch heute von einer neuen staatlichen Hilfszahlung profitieren, finanziert aus den Mehreinnahmen aus der Benzinpreiserhöhung.
Christian Buttgereit. In Brüssel geht ein langes Tauziehen zwischen dem EU-Parlament einerseits und den Mitgliedstaaten und der neuen Kommissionspräsidentin andererseits zu Ende. Ursula von der Leyen kann sich Hoffnung machen, Anfang Dezember endlich mit ihrer neuen Kommission starten zu können. Warum das so ist, erläutert Peter Kapern.
Am Nachmittag kam grünes Licht von den Fachausschüssen des Europaparlaments. Oliver Varelyi, der ungarische Kommissarskandidat, kann sein Amt in der neuen EU-Kommission antreten. Damit hat das Europaparlament alle 27 Anwärter, die die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausgesucht hat, durchgewunken. Somit steht einem Amtsantritt der neuen EU-Kommission zum 1. Dezember nichts mehr im Wege. Vorausgesetzt, die gesamte EU-Kommission bekommt im Rahmen der Plenarsitzung des Europaparlaments in der kommenden Woche eine Mehrheit, womit nach dem heutigen Abschluss der Anhörungen der einzelnen Kommissarsanwärter allerdings zu rechnen ist. Dennoch legt die neue EU-Kommission einen Holperstart hin. Eigentlich hätte sie bereits am 1. November die Arbeit aufnehmen sollen, dann aber lehnte das Europaparlament drei der ursprünglichen Kommissarskandidaten ab. Die Nachrücker aus Frankreich und Rumänien, Thierry Breton und Adina Valean, waren dann in der vergangenen Woche vom Europaparlament bestätigt worden. Ungarns Kommissarsanwärter Varelyi allerdings musste nachsitzen und zusätzliche Fragen der Abgeordneten über das Wochenende schriftlich beantworten. Varelyi soll für die Erweiterungs- und die Nachbarschaftspolitik der EU zuständig sein. Im Parlament hatte es Zweifel an seiner Eignung dafür gegeben, weil Ungarns Regierungschef Orbán, zu dessen engsten Gefolgsleuten Varelyi zählt, eine große Nähe zu den autokratisch regierenden Präsidenten Putin und Erdogan pflegt und zudem nach Ansicht der EU mit dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit auf Kriegsfuß steht. In seinen schriftlichen Antworten distanzierte sich Varelyi dann von der Politik seines Ministerpräsidenten. Somit stehen die Zeichen nun auf einen Dienstbeginn am 1. Dezember. Allerdings wird die neue Kommission selbst dann noch nicht vollständig sein. Der britische Ministerpräsident Boris Johnson weigert sich nämlich, einen Kommissar vorzuschlagen, obwohl er sich genau dazu im jüngsten Beschluss über die Verschiebung des Brexits verpflichtet hatte. Die EU-Kommission hat deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen London eingeleitet und hofft nun, dass das Fehlen eines britischen Kommissars nicht die Legitimation der neuen EU-Kommission in ein rechtliches Zwielicht rückt.
Peter Kapern über den wahrscheinlichen Start der EU-Kommission am 1. Dezember. Das Wetter ist in der Alpenregion und in Norditalien weiter Dauerthema. In Venedig geht das Hochwasser zurück, doch von der Toskana bis in den Norden in die Bergregion Südtirols sorgen Regen und Schneefälle für Erdrutsche und Lawinen. Damit haben auch einige Bundesländer in Österreich zu kämpfen. Über die Lage dort Sirjan Govedarica.
Gegen 10.30 Uhr trifft es die Gemeinde Bad Kleinkirchheim in Kärnten. Eine Schlammlawine löst sich und reißt im Ortsgebiet ein Haus teilweise ab. Diese Anwohnerin bringt sich noch schnell in Sicherheit.
Ja, schrecklich eigentlich. Es hat gegrillt. Wir haben uns gleich mal angezogen, alles fertig gemacht, Stiefel an, Anorak an. Dann haben wir gewartet, was ist.
Der 80-jährige Hausbesitzer wird zunächst vermisst, dann aber von den Einsatzkräften tot geborgen. Der Mann habe sich zum Zeitpunkt des Erdrutsches außerhalb des Gebäudes aufgehalten, sagt Bürgermeister Matthias Krähn.
Und genau in dieser Sekunde hat ihn eben dieser Erdrutsch erfasst und er hatte keine Chance mehr, dem zu entkommen.
In der vergangenen Nacht hatten zwei Frauen in der Salzburger Gemeinde Bad Gastein mehr Glück. Ein Erdrutsch zerstörte ihre beiden Häuser. Die Frauen konnten, verletzt aber lebend, geborgen werden. Feuerwehrmann Andreas Katzstaller war beim Rettungseinsatz dabei.
Man hat auch nicht genau gewusst, wo sie sich aufhalten, wo sie sich befinden. Die Häuser waren eigentlich total zerstört. Und eben die Gefahr, dass immer wieder Material runterkommt, es war schon sehr, sehr belastend für die Einsatzkräfte.
Auch wenn sich das Wetter inzwischen etwas beruhigt hat und vielerorts wieder die Sonne scheint, die Einsatzkräfte kommen nicht zur Ruhe. Gute Nachrichten gibt es für die etwa 250 Menschen, die im hinteren Stubaital nach einem Lawinenabgang seit gestern eingeschlossen waren. Die Straße zum Gletscher ist wieder einspurig befahrbar. In Kärnten, Tirol, der Steiermark und in Salzburg kommt es immer wieder zu Katastropheneinsätzen, Straßensperren und Zivilschutzalarmen wegen Erdrutsch, Hochwasser und Lawinengefahr. Seit Freitag hat es vor allem im Süden und Westen Österreichs ungewöhnlich viel geregnet. In manchen Orten am vergangenen Wochenende mehr als in einem gesamten durchschnittlichen November. Die Menschen in den betroffenen Gebieten hoffen darauf, dass das extreme Wetter wieder nachlässt. Doch bereits morgen kommt schon die nächste Regenfront, sagt Vera Gruber aus der ORF-Wetterredaktion.
Das nächste Tief kommt und vor allem Tiroler Alpenhauptkamm, Osttirol und Oberkärnten wird es noch einmal regnen. Die Mengen sind jetzt nicht mehr so groß mit 10 bis 30 Liter, aber die Boden sind komplett durchfeuchtet und da ist jeder Tropfen zu viel. Und gerade im Bereich Italien, Oberkärnten, da könnte es auch noch einmal 50 bis 60 Liter regnen.
Der Bericht von Srdjan Govedarica über Lawinen und Erdrutsche in Österreich, die heute ein Todesopfer forderten. Das war die letzte der Informationen am Abend für heute. Silvia Engels verabschiedet sich am Mikrofon. Ihnen einen angenehmen Abend.